Lila Stunde, die Frauenredaktion. Das kunterbunte Leben, jeden zweiten Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.
Hallo, hier ist die Lila Stunde mit Roswitha und heute bei mir zu Gast ist die Frau Senft und sie kommt von Terre de Farm. Terre de Farm heißt es, gell?
Ja, Terre de Farm.
Und wir reden heute über Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution anlässlich des internationalen Donaufestes.
Free FM.
So, und jetzt sind wir wieder da in der Lila-Stunde und heute eben mit dem Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution anlässlich des internationalen Donaufestes. Ja, jetzt hat ja das Ganze nicht nur was mit dem Donaufest zu tun, sondern das ist ja das ganze Jahr. Aber jetzt einfach mal die Frage an Sie, Frau Senft. Erzählen Sie uns doch einfach mal ein bisschen was zu Ihrer Person und wie Sie da überhaupt hingekommen sind und was ist Terre de Farm?
Also ich beginne vielleicht erstmal mit der Ausstellung, denn die hat auch mit dem Thema des Donaufestes etwas zu tun, denn es geht da um Prostitution und Frauenhandel im Zeitalter der Globalisierung. Das ist eine Ausstellung, die wird am Sonntag eröffnet im Stadthaus in Ulm und der Obertitel ist Ohne Glanz und Glamour. Die meisten der hier bei uns in Deutschland in die Prostitution gestellten Frauen kommen aus den osteuropäischen Ländern. Also sie kommen aus den Armenhäusern beziehungsweise auch aus Dörfern, aus Orten, aus Siedlungen von Gruppen auch innerhalb dieser osteuropäischen Länder, Rumänien, Bulgarien, das sind häufig Frauen, die eben, sehr viele Roma-Frauen, aber häufig eben auch Frauen, die nochmal innerhalb dieser ärmeren Länder auch besonders arm sind. So, jetzt habe ich mich etwas verhaspelt. Das ist eine Ausstellung, die wurde von Terre de Femme vor über zehn Jahren konzipiert. Die ist aber nach wie vor aktuell, beziehungsweise die traurigen Seiten dieser Ausstellung, die diese Ausstellung aufzeigt, sind eigentlich noch aktueller denn vor 10 Jahren. Und die Situation ist auch noch schlimmer geworden, vor allen Dingen für die jungen Frauen aus diesen Ländern. Jetzt, Terre de Femme ist eine Frauenrechtsorganisation, die gibt es seit über 30 Jahren und ich bin auch schon fast 30 Jahre dort Mitglied. Eine Frauenrechtsorganisation, die sich für die Rechte zum Beispiel die sich gegen Zwangsheiraten einsetzt, gegen Mädchenbeschneidung und eben auch gegen Frauenhandel. Frauenhandel in die Prostitution. Ich bin nicht nur bei Terre de Femme engagiert, ich bin auch noch in einem weiteren Verein, den wir neu gegründet haben, der heißt Sisters. Und dieser Verein möchte prostituierte Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, unterstützen und so ein bundesweites Netzwerk herstellen und außerdem auch über die Situation, also über die Realität der Frauen in der Prostitution informieren.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil alleine schaffen die das ja meistens gar nicht.
Sie schaffen sich alleine. Vor allen Dingen ist es aber auch schwierig, überhaupt an die Frauen heranzukommen. Die meisten Frauen, die hier arbeiten, arbeiten in Bordellen. Also es arbeiten übrigens in Anführungszeichen, die hier ausgebeutet werden, die eigentlich hier vergewaltigt werden, sind in Bordellen. In die Bordelle kommt man sehr schlecht hinein und vor allen Dingen kommen die Frauen auch nicht so leicht raus. Ja, also sie sind da unter Kontrolle, sowohl der Betreiber als auch der Zuhälter. Sie sehen häufig niemanden anderen außer andere Frauen, die dort in der Prostitution arbeiten. Häufig können sie kein Deutsch oder können nur sehr wenig Deutsch. Meistens sind sie sehr jung. Oftmals wissen sie auch gar nicht, in welcher Stadt sie gerade sind, denn sie sind hier in einem Bordell vielleicht eine Woche oder vielleicht 2 Wochen. Und dann werden sie weitergekarrt in eine andere Stadt. Also ist es sehr schwierig für sie überhaupt, sich an jemanden zu wenden, wenn sie aussteigen wollen. Die Frauen, die bei Sisters jetzt zum Beispiel sich bereits gemeldet haben, sind häufig Frauen, die auch schon längere Zeit in Deutschland leben, die zumindest auch etwas Deutschkenntnisse haben. Zum Teil sind es auch deutschsprachige Frauen, also deutsche Frauen. Zum Teil sind es auch Frauen mit Migrationshintergrund, die aber wie gesagt schon länger hier sind. Oder die auch zum Teil auf der Straße gearbeitet haben, sich schon etwas besser auch auskennen. Und es gibt in Deutschland sehr wenig Möglichkeiten. Es gibt einige Beratungsstellen. Aber es gibt eigentlich wenig konkrete Hilfen für Frauen, aus der Prostitution auszusteigen.
Ja, ich denke, das ist natürlich auch, wenn die in diesen Bordellen festgehalten werden, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, da überhaupt rauszukommen. Die werden ja da, schätze ich mal, eingesperrt oder da ist jemand da, der aufpasst, dass sie nicht rauskommen.
Ja, also ich meine, es werden wahrscheinlich nicht alle Frauen eingesperrt. Mhm. Sonst könnte man das vielleicht auch leichter von die Polizei überprüfen. Theoretisch können sie zum Teil schon raus, aber praktisch werden sie natürlich meistens auch überwacht von ihren Zuhältern oder von, manches Mal sind die Zuhälter eigentlich Brüder oder Väter oder Onkels, die Frauen hierher bringen. Oder es sind sogenannte Loverboys. Das ist eine Masche, die in Deutschland mit deutschen jungen Mädchen zieht, aber die auch zunehmend in den osteuropäischen Ländern eingesetzt wird, dass ein Mann eben einer jungen Frau Liebe vorspielt und ihr dann sagt, sie könnte doch auch was für ihn tun, sie könnte doch auch für ihn das auf den Strich gehen, ein bisschen anschaffen, wenn sie ihn wirklich lieben würde. Ja, also das sind manipulative Methoden. Also die Frauen werden entweder mit Erpressung oder auch mit Gewalt gefügig gemacht, aber sie werden zum Teil eben auch mit Vorspiegelungen falscher Tatsachen gefügig gemacht, beziehungsweise zum Teil müssen sie auch nicht so gefügig gemacht werden, weil sie einfach arm sind und weil sie wenig andere Möglichkeiten haben, wenig andere Optionen haben, ihren Lebensunterhalt zum Beispiel zu verdienen.
Und wir haben uns vorhin schon mal unterhalten und wie sich das Ganze verändert hat in den letzten 30 Jahren, das hören wir nachher nach der Musik.
Free FM.
Ja, und jetzt haben wir ja vorhin schon, also heute zu Gast bei mir in der Lila Stunde ist eben die Frau Senf von Terre de Femme. Und wir reden heute aber über das Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution anlässlich des Internationalen Donaufestes 2016. Entschuldigung. Und jetzt haben wir gerade schon, bevor das Lied kam, drüber gesprochen. Die Frau Senf, die ist ja jetzt schon 30 Jahre dabei und die hat ja auch diesen Wandel mitgekriegt, wie war Prostitution noch vor 30 Jahren und wie hat sich das verändert im Laufe der 30 Jahre?
Ich habe das nicht so kontinuierlich mitbekommen. Ich habe vor 30 Jahren, als ich selber noch Studentin war, in einer Frauenrechtsorganisation gearbeitet, wo wir auch unter anderem mal mit prostituierten Frauen zusammengearbeitet haben, die gegen die Sperrbezirke dort, dass die sollten verlegt werden, sollte erweitert werden, die Sperrbezirke. Die Frauen sollten da in diese Gewerbegebiete, wo keine Polizei und auch wenig Kontrolle war, geschickt werden. Wir sind da damals mit und haben die Frauen unterstützt und haben Plakate getragen, wo wir gefordert haben, Sperrbezirke für Freier. Da waren einige der Zuhälter, die da auch mitgelaufen sind, nicht so begeistert. Aber ich finde es eigentlich nach wie vor eine sehr gute Regelung, dass wir endlich mal einen Blick auf die Freier, dass wir die endlich mal in den Blick bekommen, die Nachfrage. Denn die ist ganz wichtig überhaupt für die Entwicklung der Prostitution. Außerdem ist die Nachfrage, die Freier sind diejenigen, die hier ja eigentlich bedient werden und die dieses kriminelle Geschehen wie Menschenhandel, Frauenhandel, Mädchenhandel in die Prostitution befördern und anfeuern. Damals hatten wir auch Frauen interviewt, das waren aber zum Teil auch schon etwas ältere Frauen, die hatten auch, wir haben auf der Straße zum Teil gearbeitet, haben aber auch zum Teil zusammengearbeitet, also nicht gemeinsam gearbeitet, aber sie haben sich gegenseitig beraten und haben zum Beispiel auch junge Frauen oder andere oder Prostituierte, Drogenprostituierte in die Mangel genommen, die da unter Preis gearbeitet haben. Also damals in München war das so, vor 25, 26 Jahren, 100 Euro für normale einen Geschlechtsverkehr mit Kondom übrigens. Als ich mich vor 3 Jahren dann wieder intensiver damit beschäftigt habe, war ich erstmal entsetzt, wie die Preise gefallen sind. Also dass 20, 30 Euro heute fast normal ist, dass die Frauen dafür nicht nur einen, zum Teil sogar häufig, einen Geschlechtsverkehr anbieten ohne, also vaginal, dass sie vaginal sich penetrieren lassen, sondern anal, oral, also dass sie in sämtliche Körperöffnungen penetriert werden und das auch häufig ohne Kondom. Ich war ziemlich entsetzt über, dass es zunehmend sehr, sehr junge Frauen sind und diese Entwicklung schreitet auch voran. Also ein Drittel der Frauen ist inzwischen wahrscheinlich unter 22, 23 Jahre. dass es zunehmend ausländische Frauen sind, also Frauen, die eigentlich noch wehrloser, noch hilfloser sind, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und vor allen Dingen, dass an diesen prostituierten Frauen, an diesen Frauen, die hier auf den Markt gestellt werden, dann eben auch von freier Seite wohl zunehmend sehr gewalttätige und auch sadistische Praktiken ausprobiert werden. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Pornografie und mit der Pornoindustrie. Das ist sehr eng vernetzt. Ja? Pornografie ist im Grunde genommen ja gefilmte Prostitution. Also wie dieser Bereich eigentlich noch stärker Gewalt durchsetzt ist. Diese jungen Frauen können sich kaum wehren. Die sind ja meistens noch nicht mal aufgeklärt. Außerdem ist ja auch das Kräfteverhältnis so, ja, eine junge 18-Jährige oder 19-Jährige, wie soll die sich gegen einen muskulösen oder körperlich gut ausgebildeten Mann wehren können? Wie soll sie sich gegen mehrere Männer wehren können, gegen Betreiber, gegen Zuhälter, gegen Freier, die sie benutzen? Das ist schier unmöglich. Außerdem geraten die Frauen eine weitere wirklich schlimme Sache, die geraten hier auch noch in Schuldknechtschaft. Also es wird ja immer behauptet, die machen es alle freiwillig und selbstständig und sind selbstständige Sexarbeiterinnen oder Sexdienstleisterinnen. Das stimmt nicht. Die Bordellbetreiber verlangen zum Beispiel Zimmermiete. Viele von den Frauen, die hierher kommen, und ich denke, es kann sich jeder denken, dass eine 18- oder 19-jährige Roma-Frau aus Bulgarien nicht den Weg von alleine hier in ein Bordell zum Beispiel in Ulm findet, sondern dass die irgendwie hierher vermittelt und transportiert wird. Also wenn sie hierher kommt, muss sie für das Zimmer zum Beispiel, also ich weiß, in Stuttgart sind es 120 bis 140 Euro am Tag.
Wow.
Ich nehme an, in Ulm wird es nicht sehr viel billiger sein. Jetzt rechnen Sie mal Bedienungen, also dreimal missbraucht werden, hat sie erstmal 90 Euro nur, ne? Hat sie noch nicht mal die Zimmermiete. Das heißt, sie muss mindestens 5 Freier bedienen. Das heißt, sie muss mindestens 5-mal sich vergewaltigen lassen, um nur die Zimmermiete zu bezahlen. Wenn sie nicht bezahlen kann, hat der Bordellbetreiber natürlich die Möglichkeit, sie wieder auf die Straße zu setzen. Mhm. Das heißt, sie muss wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Freier bedienen. Sie muss ja auch noch einen Zuhälter bezahlen. Wenn der Zuhälter ihr Bruder oder ihr Freund oder ihr Onkel oder wer auch immer ist, ne, muss sie auch noch gucken, dass der irgendwo unterkommt, dass der auch noch was zu essen hat. Sie braucht vielleicht selber auch noch ein bisschen was zu essen, Sanitätsartikel. Und dann überweist sie auch noch Geld nach Hause. Also am allerwenigsten bleibt aber von dem Geld bei ihr. Das ist also ein Geschäft, wo die Frauen, diejenigen, die zur Ware gemacht werden, die benutzt werden, am allerwenigsten verdienen. Sie verschuldet sich und dadurch kommt sie noch viel schlechter raus aus diesem Kreislauf.
Das ist erschrecklich, wenn man das hört. Ich glaube, man macht sich gar nicht so Gedanken darüber. Und wenn man das dann mal so hört, wie jetzt von Ihnen, boah, da wird es einem schon ganz schön übel dabei, ehrlich. Dass es sowas überhaupt gibt, dass sowas zulässig ist, das ist das, was ich nicht verstehe. Gucken die Regierungen weg? Guckt die Polizei weg?
So, Deutschland hat inzwischen in Europa den Ruf, dass wir das Bordell Europas sind und nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Es gibt natürlich viele Ursachen, die damit, warum jetzt zunehmend eben auch ausländische, vor allen Dingen auch in Deutschland osteuropäische Frauen, aber nicht nur osteuropäische, zunehmend auch jüngere Frauen hier anschaffen. Natürlich hat es sehr viel mit der Armut zu tun, mit der Armut der Frauen in diesen Ländern und mit der fortschreitenden Armut in unserem neoliberalen Wirtschaftssystem. Ja, das, wo vor allen Dingen zunehmend ja Frauen und Kinder oder auch Mütter verarmen, während auf anderen Seiten eben der Reichtum enorm steigt. Also das ist natürlich ein Grund, ne, dass der Migrationsdruck auch erhöht wird. Es kommen sicherlich auch einige Frauen freiwillig hierher, weil sie freiwillig jetzt in Anführungszeichen, weil sie Hoffnung haben, dass sie hier irgendwie Geld verdienen können und dann vielleicht keine andere Möglichkeit sehen und auf dem Strich oder in den Bordellen landen. Der zweite Grund aber, was vor allen Dingen jetzt Deutschland betrifft, ist, dass wir seit 2002 ein Prostitutionsgesetz haben, das eigentlich Prostitution legalisiert hat. Also damit sollte 2002, das war die Annahme, dass damit die Situation von prostituierten Frauen verbessert werden sollte, dass der Schutz verbessert werden sollte, dass sie auch in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse eingeschleust werden. Also sozialversicherungspflichtig und berechtigt eben auch sind, ja, rentenberechtigt und so weiter und so fort. Die Realität ist, dass die meisten der Frauen hier noch nicht mal krankenversichert sind. Das war sehr, sehr blauäugig und vielleicht war es blauäugig von einigen und berechnend auch von anderen. Denn gleichzeitig mit diesem Gesetz wurde auch der Paragraph gegen Betreiben von Bordellen abgeschafft und Zuhälterei, die Gesetze, die gegen Zuhälterei waren, also Zuhälterei gilt nur als strafbar, wenn sie dirigistisch ist, also wenn sie auch ausbeuterisch ist. Ja, wurde also aufgeweicht. Mhm. Das heißt, man kann Betreibern und Zuhältern hier in Deutschland eigentlich kaum beikommen. Von dem Gesetz profitiert haben nicht die Frauen, ganz im Gegenteil. Ja, die Sittenwidrigkeit sollte, Prostitution sollte nicht mehr als sittenwidrig gelten. Das war vorher auch so, ich meine, es war auch vorher nicht verboten, Prostitution in Deutschland. Es galt als sittenwidrig. Und das war eben ein Teil auch dieser Doppelmoral eigentlich über die Jahrhunderte schon, dass immer die prostituierten Frauen auch noch kriminalisiert wurden dafür, für das, was ihnen eigentlich angetan wurde. Und dass eigentlich die Opfer auch noch zusätzlich dafür diskriminiert wurden und nicht die Täter. So, also geholfen hat dieses Gesetz eigentlich nur, dass hier ein Riesenmarkt entstanden ist an Bordellen, ein Eldorado eigentlich auch für Zuhälter und für Menschenhändler, denn sie können und sie werden hier kaum kontrolliert. Die Frau Schwesig hatte vor 2 Jahren selber mal gesagt, es ist hier in Deutschland leichter, eine Imbissbude oder eine Würstelbude zu eröffnen, ein Bordell zu eröffnen als eine Würstelbude, ne? Da wird weniger kontrolliert. Inzwischen hat die SPD aber zum Teil leider auch wieder zurückgerudert und wir haben jetzt schon seit 2-3 Jahren, seitdem dieses Gesetz sollte es geändert werden, weil die Auswirkungen eben so fürchterlich sind, ein ziemliches Hin und Her, die kommen nicht recht weiter. Das sind einige Regulierungsmaßnahmen wurden vorgeschlagen, die würden tatsächlich auch einiges verbessern an der Situation der Frauen, aber viel, viel zu wenig. Zumal bei Regulierung auch immer wieder man die Befürchtung haben muss, dass es dann wieder negativ sich auf die Frauen auswirkt. Also eine Regulierungsmaßnahme, wofür ewig jetzt gestritten wurde, jetzt schon seit 2 Jahren im Parlament, ist zum Beispiel Kondompflicht für Freier einzuführen. Ne, alleine schon die Formulierung, dass es für Freier, dass also Freier sich strafbar machen, wenn sie kein Kondom verwenden, war schon schwierig, dass da mal eine einhellige Meinung dazu entsteht. Was noch wichtig war für diejenigen, die sich dafür einsetzen, für die Rechte von Frauen eben nicht erst in die Prostitution zu kommen, war, dass das Schutzalter zumindest mal hochgesetzt wird, von 18 auf 21 Jahren. Da hat sich sogar die CDU für eingesetzt, dass es nicht durchgekommen. Ne? Also Schutzaltern, das wäre ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir schon sagen Regulierung, ein ganz wichtiger Schritt, denn diejenigen, die am meisten nachgefragt sind, das sind die ganz jungen Frauen, ne? Und zunehmend die ganz jungen Frauen, und in dem Alter sind sie, die jungen Frauen sind noch leichter zu verletzen, zu beschädigen, zu zerstören, haben noch weniger Möglichkeit, auch sich zu wehren. Als Frauen, die dann vielleicht schon mal wenigstens 21 sind, ein bisschen mehr Ahnung auch vom Leben haben.
Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt lassen wir noch mal ein bisschen Musik laufen, weil das ist ja schon ganz schön harter Tobak, den sie uns hier servieren. Und jetzt hören wir mal ein bisschen Musik. So, jetzt sind wir wieder da in der Lila Stunde, heute mit der Frau Senft. Und wir wollen uns jetzt unterhalten über das Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution anlässlich des Internationalen Donaufestes 2016. Jetzt haben wir ja schon ganz viele schlimme Sachen gehört. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es schon ganz anders geworden. Eigentlich könnte man anfangen zum Heulen, wenn man das hört, was da mit diesen Frauen passiert. Ich finde es einfach nur übel. Aber jetzt wollten wir einfach mal zu dieser Ausstellung kommen, die ja am Sonntag, den 3. Juli stattfindet, um 15 Uhr. Und die findet wo statt?
Im Stadthaus.
Ah, okay, im Stadthaus.
Im Stadthaus in Ulm.
Und wollen Sie uns mal zu dieser Ausstellung jetzt noch was erzählen?
Ja, also die Ausstellung ist sehr informativ. Es gibt da auch eine ganze Menge Zahlen übrigens. Die sind vielleicht nicht mehr ganz aktuell, wobei es auch immer ein bisschen schwierig ist in dem Bereich. Das ist sehr viel natürlich auch organisierte Kriminalität, in dem Bereich auch zu klaren Zahlen zu kommen. Auch bei Prostitution ist es sehr schwierig, denn prostituierte Frauen werden ja nicht gemeldet oder melden sich nicht an. So, da gibt es alle möglichen Zahlen, Spekulationen, Zahlenspielereien. Ich wundere mich da selber manchmal, warum wir hier, wo alles so durchgerechnet und durchgezählt ist, gerade in dem Bereich, warum es da eigentlich keine klaren Angaben gibt, ne? Und man fast so investigativ vorgehen muss, um irgendwelches Zahlenmaterial zu bekommen. Eine interessante Zahl vielleicht. Die Ausstellung ist natürlich jetzt schon 10 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die aktualisiert ist, diese Zahl. Man geht davon aus, dass der moderne Sklavenhandel in den letzten 30 Jahren, das wäre jetzt in den letzten 40 Jahren, über 30 Millionen Opfer zählt. Im Vergleich zum traditionellen, Anführungszeichen, traditionellen schwarzen Sklavenhandel im 17. Jahrhundert mit 12 Millionen betroffener Menschen, ist es gewaltig. Mhm. Und das betrifft jetzt aber nur den Sklavenhandel in den asiatischen Ländern. Also das sind jetzt noch nicht die Opfer, die Menschenhandelsopfer mit eingerechnet in Amerika, in Europa. Wir denken immer so selbstverständlich, sowas wie Sklaverei gibt es bei uns nicht mehr, aber es gibt es bei uns und zwar in einem sehr viel größeren Ausmaß, als es jemals vorher gegeben hat. So, was jetzt vielleicht noch schockierender ist, ist aber, dass dieser Sklavenhandel hauptsächlich Frauen und Mädchen auch betrifft. Ich mag das jetzt nicht relativieren, ja, mit der schwarzen Sklaverei, aber damals waren es hauptsächlich starke junge Männer. Ja, also 2/3 waren da eher nachgefragt, starke junge Männer, die auch arbeitsfähig waren. Inzwischen sind über 2/3 der Menschenhandelsopfer Frauen und junge Mädchen, junge Frauen und Mädchen, auch Kinder, die in die Prostitution versklavt werden. Also ich sage versklavt. Und wahrscheinlich sind es 80%, denn auch ein Großteil der Frauen, die in andere, also in, als Arbeitssklaven irgendwo, also oder als Arbeiterinnen, rechtlos gehandelt werden, sind inzwischen Frauen. Das heißt also zunehmend gerade diejenigen, die auch am wehrlosesten sind und auch am ausbeutbarsten. Ja, jetzt hat man gerade ein Stück von der SARS gehört. Ich würde ganz gerne einen Vergleich noch bringen. Das hat auch mit der Ausstellung zu tun. Also wir von Terre des Femmes, wir plädieren für das nordische, sogenannte nordische Modell. Zur gleichen Zeit, als in Deutschland die Prostitution legalisiert, weitgehend legalisiert wurde, wurde in Schweden ein anderes Modell eingeführt, das eigentlich in einem sehr logischen Zusammenhang mit den Bemühungen auch schon der Abolitionisten, also der Menschen, die Sklaverei abschaffen wollten und Prostitution auch abschaffen wollten, im letzten Jahrhundert stand. Und zwar haben die gesagt, wir müssen auf die Nachfrage gucken, ohne Nachfrage gibt es auch kein Angebot. Müssen diejenigen, die Frauen werden in die Prostitution gebracht, zum Großteil durch Zwang, durch Armut, durch Manipulation auch. Das ist in allerseltensten Fällen, vielleicht sind es 2 oder 3%, wo Frauen tatsächlich aus Überzeugung oder weil sie das für einen interessanten Job halten, sich prostituieren und meistens dann aber auch als Dominas, also nicht als diejenigen, die benutzt werden. Zur gleichen Zeit wurde, wie gesagt, in Schweden ein Modell eingeführt, das eben an die Freier geht. Also abgesehen davon, dass Bordellbetreiben und Betrieb von Bordellen und Zuhälterei verboten ist, haben die den Sexkauf kriminalisiert. Also es werden Männer, die Frauen, oder auch Frauen, aber das gibt es kaum, die Frauen für Sexualität kaufen, für sexuelle Benutzung kaufen wollen, werden bestraft, müssen eine Strafgebühr bezahlen. Die Frauen, die Prostituierten, werden nicht kriminalisiert und es werden ihnen Hilfen angeboten, auch Ausstiegshilfen, Umschulungshilfen. So, das ist jetzt, klingt erstmal so grausam, ja, also, dass da Männer bestraft werden sollen, aber im Grunde genommen, das ist mal eine sehr konsequente Sache, dass man an diejenigen geht, die tatsächlich die Entscheidungsfreiheit haben. Denn kein Mann ist genötigt. Ich habe auch noch nirgendwo irgendeine Studie gelesen, dass Männer ihren Trieben so ausgeliefert wären, dass sie ganz unbedingt, ne, entweder vergewaltigen müssen oder wenn sie das eben nicht können, dann eben, damit nicht alle Frauen gefährdet sind, sich eine Frau zur Benutzung kaufen müssen. Also Männer bzw. Freier haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, es zu machen oder es zu lassen. Also für Freiheit, für eine freie Entscheidung, dazu gehört auch, dass man eben verschiedene Optionen hat. Mhm. Das ist das schwedische Modell und jetzt wollte ich nochmal zur SaaS kommen, denn dieses schwedische Modell ist jetzt auch in Frankreich abgestimmt worden. Also Frankreich, das Land der Liebe, hat vor 2 Monaten auch dieses sogenannte nordische Modell mit freier Bestrafung abgeschafft. Verzeihung. Eingeführt. Wer also ein Freier, der eine prostituierte Frau kaufen will, wird mit bis zu 1.500 Euro bestraft, wenn er dabei ertappt wird. Die Prostituierten selber werden entkriminalisiert und für 80% der französischen Staatsbürgerinnen, also sogenannten Sexworkerinnen, der rund 40.000 Sexworkerinnen im Land, die keine französischen Staatsbürger sind, wird die Einbürgerung erleichtert. Das heißt, sie werden nicht ausgewiesen, sondern wenn sie aus dem Gewerbe aussteigen wollen, also wenn sie aus der Prostitution aussteigen wollen und ein 6-monatiges Aussteigerprogramm absolvieren, dann erhalten sie die französische mit ihrer Einbürgerung auch erleichtert. Außerdem wird in Frankreich auch eine Stiftung eingerichtet, die die Kosten dafür trägt. Und in diese Stiftung fließen auch in diese die Ausstiegshilfen und Aufklärungsarbeit auch an Schulen leistet, dass Prostitution eine Menschenrechtsverletzung ist. Also die Gelder, die da einkassiert werden, auch an Strafgeldern von Freiern, werden da auch eingespeist. Mhm. Also das ist vielleicht nicht sehr viel. Auch in Schweden klagen sie darüber, dass sie noch nicht genug Erfolg haben. Aber das Wichtige ist auch nicht alleine die Bestrafung, das Geld, was eben von den Freiern verlangt wird, für diese, das ist ja auch nicht sehr viel höher als für andere Ordnungswidrigkeiten, sondern das Wichtige ist, dass einfach auch ein Bewusstseinswandel wieder stattfindet. Mhm. Ja, das klar ist, man kauft sich keine Frau zur sexuellen Benutzung. Man kauft sich nicht einen schwächeren, hilfloseren Menschen, den man benutzen kann. Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, bin mir nicht sicher, ob es überhaupt um Sexualität geht. Es geht da in erster Linie um Macht, ne? Ein Mann, ein Freier, kauft sich eine Frau oder kauft sich ein Kind, das er eben benutzen kann, über das er dann bestimmen kann. Und dieser Bewusstseinswandel, ne, also dieses, da ein Unrechtsbewusstsein auch herzustellen, ich denke, das ist sehr, sehr viel wichtiger noch als jetzt diese Zahl, ob das 1.500 oder 1.000 Euro sind, die da an Bußgeld bezahlt werden müssen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist übrigens nicht nur wichtig für die Frauen, ist auch wichtig für die Männer. Denn auch Männer werden korrumpiert durch die Art, wie bei uns Prostitution läuft. Ne? Dass ihnen, dass jungen Männern schon vorgespielt wird, wie wenn Frauen das angeblich auch noch gerne machen würden oder wie wenn Frauen dafür eben zur Verfügung stünden. Über junge Männer, die noch keine Erfahrung ansonsten mit Sexualität haben, ne? Sie werden in ihrer Menschlichkeit, kann man sagen, in ihrer Beziehungsfähigkeit, in ihrer Partnerschaftsfähigkeit beschädigt. Und das Bild, das sie dann eben von Frauen haben und von Sexualität, ne, wir zahlen da ein bisschen was und dann geht es eigentlich nur darum, dass wir unsere egoistischen Bedürfnisse und vielleicht sogar sadistischen Bedürfnisse befriedigen können. Das tragen sie auch weiter in ihre Beziehungen. Ja, also das betrifft uns alle Frauen. Es betrifft nicht nur die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, es betrifft alle Frauen. Ja. Denn wir haben mit den Männern dann auch zu tun.
Ja, und jetzt hören wir mal noch mal ein bisschen Musik. Ja, und wir sind wieder hier. Jetzt haben wir nämlich gar nicht mehr viel Zeit, weil ich habe schon gesehen, es ist nämlich jetzt schon wieder 10 Minuten, dann sind wir schon wieder fertig. Und wir wollten ja auch noch uns über den Mittwoch jetzt unterhalten. Da ist dann so eine Podiumsdiskussion oder wie, was ist denn da?
Genau, am Mittwoch ist eine Podiumsdiskussion, da nimmt teil die Lea Ackermann von Solvodi. Die Lea Ackermann ist eine sehr, sehr engagierte Kämpferin für die Rechte von Frauen und auch sie hat einen Verein, der eben dieser Solvodi, der Verein Solvodi, die sich für Opfer von Menschenhandel und für Prostituierte einsetzen, engagieren, die beraten, die unterstützen und vor allen Dingen betreibt sie sehr viel Aufklärungsarbeit. Und die weitere Teilnehmerin kommt von der Mitternachtsmission in Dortmund. Es nimmt noch die Kulturbürgermeisterin, sozialen Kulturbürgermeisterin der Stadt Ulm teil, also Frau Mann. Mhm. Und der Leiter der Kriminalpolizeidirektion, Herr Ziefreund. Und die Moderation hat Anita Schlesack vom SWR-Studio in Ulm. Und die Anita Schlesack war auch mit Manfred Paulus, mit dem ehemaligen Oberkriminalpolizeibeamten, ich weiß nicht genau, was sein Titel ist, der sich seit Jahren engagiert, ne, und auch Aufklärung betreibt in Rumänien gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. War sie auch jetzt vor ein, zwei Monaten in Rumänien, ne, hat ihn begleitet auf einer dieser Reisen. Mhm. Ja, genau. Das wird also die Diskussion sein, die wird sicherlich auch sehr interessant, möglicherweise auch kontrovers geführt werden und sehr informativ. Mhm. Und ich fände es gut, wenn möglichst viele Menschen auch kämen und daran, ja, sich das anhören, teilnehmen.
Genau, Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind
natürlich
da gefragt.
Auch Männer.
Es wird eben auch drüber geredet, ja, wo stehen wir heute? Es geht um Maßnahmen in den Donauländern, in Ulm. Warum gibt es kein Unterstützungsangebot für Prostituierte in Ulm? Gibt es hier wirklich keins?
Genau, es gibt in Ulm kein Unterstützungsangebot. Es gibt noch nicht mal eine Stelle beim Gesundheitsamt, wo die Frauen untersucht werden können. Es hat sich, die AIDS-Hilfe hat sich jetzt darum bemüht. Mhm. Wir hoffen, dass sie wenigstens hier eine Beratungsstelle einrichten können, eine kleine Beratungsstelle. Aber es ist natürlich dieses Gesetz, was 2002 verabschiedet wurde, ist den Ländern, den einzelnen Ländern auch sehr, sehr billig gekommen, weil sämtliche Sachen, die sie vorher ausgeben mussten, vorher mussten die Frauen sich ja registrieren lassen, auch untersuchen lassen in den Gesundheitsämtern. Es war zwar auch eine Bevormundung.
Ich glaube, da mussten sie
auf der
auch
anderen
noch
Seite
hin,
konnte man aber so auch sehen, ob sie Verletzungen haben oder genau, hatten sie so auch noch eine Möglichkeit, einen Ansprechpartner. Und das kostete natürlich den Ländern auch Geld. Inzwischen kassieren eigentlich auch die Länder nur, ne? Weil Steuern müssen die Frauen bezahlen.
Und wenn man sich das nämlich mal genau betrachtet, sind die Männer genauso gefährdet wie die Frauen. Weil wenn die da ständig ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, dann können sie ja Männer genauso anstecken.
Genau, also damals hieß es Bockschein. Also ich denke ja sowieso, wahrscheinlich wäre es sehr viel effektiver, einen Bockschein einzuführen für Freier. Also dass jeder Freier, jeder Mann, der eine, natürlich ist auch nur so eine vorübergehende, wäre auch nur eine vorübergehende Lösung, denn im Grunde genommen wollen wir ein Sexkaufverbot. Mhm. Aber als Schritt dahin wäre vielleicht etwas effektiver ein Bockschein für Männer, dass jeder Mann nachweisen muss, dass er sich hat untersuchen lassen, bevor er eine Frau sich zur sexuellen Benutzung kauft. Mhm. Es gibt sehr viel mehr, also auch rechnerisch wäre das sehr viel sinnvoller, es gibt sehr viel mehr Freier als prostituierte Frauen. Die Freier gehen zu mehreren prostituierten Frauen, das heißt, sie können mehr Frauen auch infizieren. Sie haben häufig auch Freundinnen oder auch Ehefrauen, das heißt, sie können die auch noch infizieren. Also eigentlich wäre das im Sinne des Infektionsschutzes zumindest sehr effektiv und vielleicht auch im Sinne der Abschreckung effektiver.
Wäre bestimmt, aber ob das dann wieder eingehalten werden würde, wenn diese Bordellbetreiber ja sowieso sich über alles hinwegsetzen?
Also vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren hat man eben, wenn die Frauen diesen sogenannten Bockschein nicht nachweisen konnten, dann wurden die bei Razzien, das habe ich in München auch mitbekommen, das war kein schöner Anblick, wurden die in die grüne Minna gepackt und wurden ins Präsidium gefahren, also die machten sich damit strafbar und das Gleiche könnte man für die Männer dann ja auch machen. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt keine Endlösung. Endlösung ist auch das nordische Modell nicht unbedingt. Eine Endlösung wäre eine Gesellschaft überhaupt ohne Prostitution, ja, wo Sexualität als Sexualität getauscht wird, wo Bedürfnisse als Bedürfnisse getauscht werden und Rücksicht und Verantwortung auch gegenüber dem anderen genommen wird. Ne? Begehren gegen Begehren und nicht ein Mensch benutzen gegen Geld.
Ja.
Aber wie gesagt, ein Bockschein für Männer könnte man, warum sollte man das nicht einhalten können?
Ich denke, Sexualität sollte immer stattfinden mit gegenseitigem Einverständnis oder gegenseitigem Einvernehmen, weil es könnte da auch wieder dann so ein Spruch kommen wie, ja, wenn es dann keine Prostituierte mehr gibt, dann gibt es viel mehr Vergewaltigungen. Von daher eben denke ich, Sex nur im beiderseitigen Einvernehmen und nicht anders. Also
und genau, und letzteres bezweifle ich.
Das Menschenwürde, genau. Menschenrecht einfach.
Damit wurden Frauen über Jahrhunderte eigentlich erpresst, dass man ihnen gesagt hat, sonst gibt es mehr Vergewaltigungen. Ist ja auch so, vielleicht ist Prostitution ein etwas in Anführungszeichen humaner, wenn die Frauen wenigstens etwas Geld dafür bekommen, Schmerzensgeld, als wenn sie vergewaltigt werden. Mhm. Das schon, aber ich glaube, dass man damit die Frauen erpresst hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass dadurch, dass bei uns Prostitution als so normal zunehmend als mehr als normaler gilt, gilt auch sexuelle Gewalt gegen Frauen als normaler. Andersrum wird ein Schuh draus.
Also wir müssen jetzt leider Schluss machen, aber Sie haben eben die Möglichkeit, am Mittwoch da mitzudiskutieren. Und jetzt schauen wir einfach nochmal genau, wann es anfängt. Also das ist dann am Mittwoch, am 6. Juli um 20 Uhr. Und das findet wo statt?
Das auch im Stadthaus.
Auch im Stadthaus, okay.
Und die Ausstellung beginnt am Sonntag um 15 Uhr im
auch
Stadthaus.
Im Stadthaus.
Und ist dort 8 Tage aufgebaut.
Ja.
Also kann man sich ansehen.
Kann man sich das angucken, genau. Und ja, und wir haben jetzt gerade beschlossen, wir werden nochmal eine Sendung zusammen machen. Wir wissen noch nicht wann, aber wir werden auf jeden Fall eine Sendung zusammen machen über Gender Mainstream, dass wir Sie da auch mal informieren, was da so alles abgeht in unserem Land. Und jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik und ich bedanke mich recht herzlich. Die Musik hat heute übrigens die Frau Senft ausgesucht. Und ja, herzlichen Dank, Frau Senf, dass Sie ist nämlich ganz kurzfristig gekommen. Wir haben erst heute Morgen telefoniert, also das war wirklich eine ganz kurzfristige Sache. Aber da sehen Sie schon dran, wie wichtig ihr das einfach auch ist, darüber zu sprechen. Ne? Ja, herzlichen Dank, Frau Senf, dass Sie da waren.
Ich bedanke
mich. Und herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Lila Stunde, die Frauenredaktion. Das kunterbunte Leben, jeden zweiten Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.